Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tief ins Glas geschaut. Mein Name ist Mismo, ich bin Barkeeperin aus Graz und das ist mein Podcast über Alkohol und Trinkgeschichte. In der letzten Folge habe ich euch schon einiges über die Geschichte von Wodka in Russland erzählt. Heute widmen wir uns dem Thema noch etwas genauer. Genauer gesagt widmen wir uns den Wodka-Cocktails. Ich erkläre euch kurz und knapp, wie man Wodka herstellt und worauf es dabei ankommt. Danach geht's ans Eingemachte. Ihr erfährt, was der Moskau Mule mit der Polaroid-Kamera zu tun hat, warum der James-Bond-Cocktail eigentlich gar kein Martini-Cocktail war und viele weitere coole, spannende Fakten. Also, bevor wir aber das Brot backen, müssen wir erst einmal verstehen, wie überhaupt das Getreide wächst. Im übertragenen Sinne natürlich. Was ist Wodka und woraus besteht er? Manche meinen, er besteht aus Kartoffeln, andere widersprechen und sind überzeugt, es ist Getreide. Die Wahrheit? Beides stimmt. Geht man nach der offiziellen Definition, dann ist Wodka ein Lebensmittel aus landwirtschaftlicher Produktion. Tja, kommt aber nicht irgendwie jedes Lebensmittel irgendwie aus landwirtschaftlicher Erzeugung? Ja. Ihr seht, der Begriff kann relativ weit ausgelegt werden. Was tatsächlich für Wodka verwendet wird, hängt sehr von der Region ab. Je nachdem, was dort gut wächst, das wird verwendet. Eigentlich logisch. Russland und Polen eigneten sich immer schon besonders gut für den Anbau von Getreide. Bis ins 19. Jahrhundert war Roggen also quasi die Hauptzutat des russischen Wodkas. Später wurde aber auch Weizen immer beliebter für die Massenproduktion. Aber auch in Amerika wird Wodka hergestellt. Dort verwendet man ebenso gerne Weizen. Spanien hingegen setzt lieber auf Melasse, was ein sirupartiges Abfallprodukt der Zuckerherstellung ist. Kartoffeln, auch wenn sie gerne im Zusammenhang mit Wodka erwähnt werden, kamen erst nach dem Zweiten Weltkrieg so wirklich zum Einsatz. Der Grund? Die Region war arm und es gab kaum genug zu essen, geschweige denn genug Getreide, um Wodka produzieren zu können. Viele Bürger griffen deswegen auf Kartoffeln zurück, da sie relativ leicht anzubauen waren und sie so ihren eigenen Wodka herstellen konnten. Ein Nachteil der Kartoffeln ist aber, dass sie relativ schwer zu transportieren und zu lagern sind. Zudem sind sie 30% weniger ergiebig als Getreide. Tatsächlich gilt Wodka aus Kartoffeln aber nicht unbedingt als Delikatesse. Bei der Gärung entwickeln sich unerwünschte Nebenprodukte, sogenannte Fuselöle. Zur Erinnerung, das sind jene Stoffe, die mitunter für das Kopfweh nach einem rauschigen Abend verantwortlich sind. Wegen ihnen hat Kartoffelwodka von Natur aus ein eher benzinartiges Aroma. In einem Mischgetränk wird dich das allerdings trotzdem wahrscheinlich kaum auffallen. Die gute Nachricht ist, diese Fuselöle kann man aber auch rausfiltern. Für die Russen gilt Kartoffelwodka aber trotzdem allgemein als minderwertig. Einzig die Ukrainer schwören auf ihn. Jetzt wissen wir zumindest schon einmal, woraus Wodka eigentlich hergestellt wird. Aber wie passiert das Ganze? Bevor Wodka zu Wodka wird, ist er erst einmal Bier, sozusagen. Naja, ganz so einfach ist es vielleicht doch nicht. Fangen wir lieber erstmal so an. Was Bier und Wodka gemein haben, ist die Aufbereitung des Getreides. Das wird anfangs angeröstet und dann vergoren. Und das war's auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Sobald der Getreidebrei einen Alkoholprozentsatz von ca. 7% hat, wird er destilliert. Das bedeutet, man trennt den Alkohol von Feststoffen und Wasser ab. Das passiert, indem man den Alkohol verdampft. Die ersten Wodkas waren allerdings nur halb so stark wie die heutigen Produkte. Einfach deswegen, weil das mit der Destillation noch nicht ganz so gut klappte. Die ersten Versuche, Alkohol zu destillieren, gehen übrigens auf die römischen Mönche zurück. In ihren Klöstern haben sie bereits 1430 versucht, Wein einzufrieren. Das Wasser wurde fest, aber der Alkohol blieb flüssig. So konnten sie das Wasser quasi als Feststoff rausfischen. Heute ist man, was Destillation angeht, natürlich schon viel weiter und wesentlich schneller. So, was passiert aber danach? War's das schon? Nicht ganz. Zum Schluss muss das Ganze noch gefiltert werden. Das macht den Wodka klar und rein. Bei diesem Schritt werden auch die fiesen, zuvor genannten Fuselöle entfernt. Anfangs stellte man sich bei der Filterung allerdings noch sehr ineffizient an. Darum war der Wodka danach nicht sonderlich rein und auch vom Geschmack her alles andere als angenehm. Deswegen experimentierte man mit verschiedensten Filtermitteln, bis man auf die Idee kam, Kohle zu verwenden. Die Filterung durch Kohle schaffte es, den Wodka viel, viel milder und wesentlich weicher zu machen. Später griff man auf effizientere Methoden wie Quarzsand, Edelmetall oder sogar Diamanten zurück. Man wurde sogar richtig kreativ und verwendete sogar Porzellan, Milch oder Eiweiß. Im Übrigen, manchmal filtert man auch heute noch durch tierische Produkte. Wein zum Beispiel. Darum wundert euch nicht, wenn auf einer Weinflasche nur vegetarisch draufsteht. Aber zurück zum russischen Nationalgetränk. Allgemein gilt, je öfter und besser gefiltert wird, desto reiner und hochwertiger ist der Wodka. Smirnoff zum Beispiel ist auf seine Filterung besonders stolz. Sie brüsten sich damit, dass jeder Tropfen Wodka durch 7 Tonnen Holzkohle gepresst wird. Schwer vorzustellen, oder? Was glaubt ihr, wie lange das dauert? Ein Tropfen Smirnoff-Wodka ist dafür ganze 8 Stunden unterwegs. Das Ergebnis der Filterung ist ein sehr reines Produkt. Man sagt dazu auch die Essenz einer Spirituose. Schlussendlich ist die Filtermethode das, was verschiedene Wodka-Marken heute am meisten voneinander unterscheidet. Die Methode macht also nicht nur den Qualitätsunterschied aus, sondern auch den Preis. An dieser Stelle möchte ich kurz auf die Frage eines lieben Hörers aus Graz eingehen. Seine Frage lautet: Gibt es einen nachgewiesenen Geschmacksunterschied zwischen verschiedenen Wodkas? Gute Frage. Das Ziel ist ja, Wodka soll möglichst geschmacksneutral sein. Je weniger Alkohol zu schmecken ist, desto besser, meinen die meisten. Wer jetzt einen Wodka zum Beispiel online kaufen will, der wird dort wahrscheinlich trotzdem auf eine Geschmacksbeschreibung stoßen. Dort steht dann etwa sowas wie würzig-kräftig oder mild-samtig. Wie kommt es zu diesen Geschmäckern? Die Beschreibungen stammen natürlich von Experten, die auf die feinsten Geschmacksnuancen trainiert sind. Ein Gelegenheitstrinker wird diesen Unterschied wahrscheinlich nicht so einfach benennen können. Wie kommen diese Nuancen aber nun zustande? Ein Grund für die Geschmacksnuancen kann sein, dass verschiedene Spurenelemente im Wasser dafür verantwortlich sind. Andererseits kann natürlich auch, wie vorher besprochen, die Filtermethode einen Einfluss auf den Geschmack des Wodkas haben. Was drittens einen riesen Unterschied macht beim Geschmack, kann die Trinktemperatur sein. Bei einer Temperatur von minus 18 Grad geht so ziemlich jeder Geschmack verloren. Am geschmackvollsten ist Wodka also deswegen bei circa 8 bis 10 Grad. Darum vergleicht bitte nie einen gekühlten Wodka mit einem zimmertemperierten. Hin und wieder höre ich auch das Argument, dass man manchmal nur deswegen Wodka in Cocktails zumischt, um irgendeinen Alkohol im Cocktail zu haben. In Wahrheit ist Wodka aber eine besonders gute Option, um Aromen in Cocktails hervorzuheben, ohne weitere hinzuzufügen. Vielleicht in etwa so wie Butter am Brot. Um also die Frage zu beantworten: Ja, es gibt geschmackliche Unterschiede, aber diese sind wirklich nur sehr gering. Was ist aber mit den ganzen aromatisierten Wodkas? Aromatisiert bedeutet im Endeffekt nichts anderes als etwas mit Geschmack zu versetzen. Das können Aromaöle sein, aber es können auch Essenzen, also Auszüge sein, beispielsweise von Früchten oder Blüten oder was auch immer. Deswegen findet man heute sowas wie Zuckerwatte-Wodka, wenn man will. Der Trend ist aber gar nicht so neu. Im Hochmittelalter verwendete man Wodka noch hauptsächlich als medizinischen Heiltrunk. Um ihn aber noch wirksamer zu machen, gab man Schlehen, Nüsse, Vogelbeeren oder auch Wacholder hinzu. Je nach Konzentration kann man dabei fast schon von Tinkturen sprechen. Unter Tinkturen könnt ihr euch fast schon so etwas vorstellen wie die Kräuterschnäpse in Omis Speisekammer. Inspiriert davon hat übrigens die Marke Absolut traditionelle Medizinflaschen als Vorlage für ihre Flaschen verwendet. Sie sollen also an die Arzneifläschchen von damals erinnern. Wer kreativ werden will, kann ja selbst mal Wodka aromatisieren und einfach eine Vanilleschote oder Zitronenschale hinzugeben. Lasst das Ganze ein paar Stunden stehen und ihr werdet überrascht sein, wie schnell sich der Geschmack auf den Wodka überträgt. Wie kam es aber letztlich dazu, Wodka in Cocktails zu verwenden? Wodka wird in Russland ja ausschließlich pur getrunken. Die Verwendung in Cocktails ist im Grunde der Vermarktung von Smirnoff-Wodka und dem Moskau Mule zu verdanken. In der letzten Folge habe ich euch ja schon ein bisschen von dem Hoflieferanten des Zaren erzählt. Smirnoff war wahrscheinlich einer der wichtigsten Wodka-Produzenten der russischen Geschichte. Als das Zarentum aber endete und die Produktion von Wodka in Russland verstaatlicht wurde, bedeutete das auch das Aus für Smirnoff, zumindest in Russland. So wie viele andere Produzenten flüchtete er also ins Ausland. Es zog ihn nach Paris, wo er dann eine Brennerei eröffnete. Sein Bekannter und ehemaliger Getreidelieferant Rudolf Kunert war ebenso in Paris. Kunert verkaufte aber sein Getreide nunmehr ausschließlich nach Amerika und er hatte große Ideen für Smirnoff. Eines Abends saßen die beiden bei einem guten Gläschen zusammen und Kunert machte Smirnoff das Angebot, die Namensrechte seines Wodkas für den amerikanischen Markt abzukaufen. Der Wodka-Hersteller willigte ein. Wahrscheinlich hat Kunert in Smirnoff viel Potenzial gesehen. Außerdem war er sich sicher, dass die Prohibition in Amerika bald enden würde. Naja, fast. Nur 9 Jahre später kam er schließlich zum Zug und startete die Produktion von Smirnoff Wodka in den USA in Connecticut. Und der Wodka floppte. Naja, Kunert war nicht unbedingt sehr charismatisch oder wusste viel von Marketing. Der pure Wodka war für das westliche Volk nicht attraktiv genug. Also holte sich Kunert Hilfe und engagierte John Martin. Martin war, was Marketing betraf, nicht unerfahren, aber auch er brauchte einen Schubs, um die passende Kampagne zu entwickeln. Dieser Schubs kam tatsächlich von einem seiner Freunde, dem Lokalbesitzer Jack Morgan. Nicht nur hatte dieser ein Lokal, sondern auch eine Lizenz zur Limonadenherstellung. Und er produzierte nicht irgendeine Limonade. Das, was Jack Morgan in seinen Hinterzimmern braute, war nichts anderes als Ginger Beer. Während der Prohibition hatte er mit seiner Limonade sehr gut Geld verdient. Nach dessen Ende war aber der Großteil der Amerikaner wieder zu Bierkrügen und Whisky zurückgekehrt. Plötzlich interessierte sich kaum mehr jemand für die Ingwer-Limonade. Als Morgan von Martins Wodka erfuhr und dass auch dieser sich nicht so recht vermarkten ließ, schlug er vor, die beiden Produkte zusammenzumischen. Sie kombinierten das Gingerbier also mit dem Wodka, schmeckten das Ganze mit etwas Zitronensaft ab und das Ergebnis war ein erfrischend säuerlich scharfer Cocktail, den wir heute als Moscow Mule kennen. Von da an war John Martin drauf und dran, Werbung für das Getränk zu machen. Er wusste, dass er den Drink dort bekannt machen musste, wo Getränke hergestellt werden. Und zwar in Bars. Also machte er sich auf und zog von Bar zu Bar. Ausgestattet mit einer Polaroid-Kamera. Ihr müsst wissen, Polaroid-Kameras waren zur damaligen Zeit wirklich eine Sensation. Sie konnten ordentlich Aufsehen erregen. Um also den Drink bekannt zu machen, setzte er sich an die Bartheke, bat den jeweiligen Barkeeper, ihm einen Moscow Mule zu mixen und schoss währenddessen Fotos mit der Polaroid-Kamera. Eines dieser Fotos schenkte er zum Dank dem Barkeeper, das andere behielt er sich und zeigte es in der nächsten Bar her, um zu beweisen, dass jede Bar, die etwas auf sich hielt, einen Moscow Mule im Angebot hatte. In einer späteren Kampagne ließ er eigens gebrandete Kupferbecher anfertigen. Sogar Filmgrößen wie Woody Allen und Groucho Marx machten Werbung für den Cocktail. Warum aber gerade Kupferbecher? Ganz sicher ist man sich dabei nicht. Ein Aspekt könnte sein, dass die frühen Pilger, die viel mit Pferden unterwegs waren, Kupferbecher mit sich trugen. Die Kupferbecher waren leicht und sie waren auch besonders einfach zu reinigen. Insofern könnten die Becher des Moscow Mules als Hommage an die Pilger verwendet worden sein. Abgesehen von der patriotischen Geschichte hat Kupfer aber noch einige physikalische Vorteile. Kupfer hat bekanntlich eine geringe Leitfähigkeit. Das bedeutet, dass er durch das Eis schnell herunterkühlt, ohne dass sich die Eiswürfel dabei auflösen. Wer den Vergleich einmal mit einem Glas macht, der wird den Unterschied bald feststellen. Der Moscow Mule wird also in den Kupferbechern schneller kalt und bleibt es auch länger. Außerdem gibt es mehr Sprudel. Das Kupfer führt nämlich dazu, dass die Kohlensäure im Getränk schneller freigesetzt wird. Das Prickeln sorgt aber auch für einen intensiveren Geschmack. Kupfer hat aber leider auch seine Nachteile. Kaum einer weiß, dass der Moscow Mule damit sogar toxisch sein kann. Der Cocktail enthält nämlich sehr viel Fruchtsäure und diese Fruchtsäure reagiert mit dem Kupfer. Sobald das Getränk also im Becher zubereitet wird, lösen sich Oxide, die für den Menschen schädlich sein können. Die US Food and Drug Administration, FDA, rät deshalb bereits seit 2013 dazu, für saure Cocktails nur innen beschichtete Kupferbecher zu verwenden. Das heißt, dass besonders saure Lebensmittel wie Wein, Essig oder Fruchtsäfte nicht direkt mit Kupfer in Berührung kommen sollten. So viel zum Moscow Mule. Wie ihr seht, hat er einiges zur Beliebtheit von Wodka beigetragen. Allmählich fand man den russischen Getreideschnaps in jedem Barregal. Innerhalb von nur 10 Jahren vervierfachte sich sein Konsum im Westen. Lag das aber nur an der Werbung? Nein. Besonders als tausende durstige Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg nach Amerika zurückkehrten, schien Wodka eine sehr effiziente Lösung für die hohe Nachfrage von Alkohol. Er musste weder lange gelagert werden, noch brauchte man dafür teure Holzfässer. Außerdem linderte der Wodka die Traumata, die durch den Krieg entstanden waren. Und das, ohne dass es auffiel. Die durchsichtige Spirituose wurde vor allem bei Alkoholikern sehr beliebt. Man hatte davon keine Fahne und es fiel auch farblich nicht auf, wenn man sich etwas davon in sein Getränk mischte. Wie so oft folgte auf das Hoch leider das Tief. Der Kalte Krieg kam auf und machte dem Aufschwung von Wodka einen Strich durch die Rechnung. Warum? Wodka galt als das Getränk der Kommunisten. Man dachte, Wodka, kommt das nicht aus dem Feindesland? Das Ganze ging so weit, dass 1953 sogar eine Anti-Wodka-Demo in New York stattfand. Patrioten liefen mit Plakaten herum, auf denen stand »Nieder mit der Moscow Mule« und »Boykottiert Smirnoff«. Nicht alle schlossen sich diesen Protesten an. Ian Fleming zum Beispiel. Vielen ist er wahrscheinlich auch als Autor der Bond-Bücher bekannt. Dank ihm und seinem Hauptprotagonisten, Agent 007, ist der Martini-Cocktail noch heute weltberühmt. Was aber die wenigsten wissen, James Bond hat in Flemings Büchern gar keinen Martini-Cocktail getrunken. In Wahrheit bestellte er eine Vespa-Martini. Und das ist nicht ganz dasselbe. Ian Fleming ist also für die Bekanntheit des Cocktails verantwortlich. Der Erfinder war er allerdings nicht. Der Mann hinter der Erfindung war tatsächlich ein Freund von Fleming, Ivar Bryce. Wie kam es aber nun zu diesem ungewöhnlichen Cocktail? Eins vorweg, mit Straßenmopeds hat die Vespa jedenfalls wenig zu tun. Tatsächlich dürfte sich Fleming die Inspiration zu dem Namen von seinem Butler abgeschaut haben, der eines Abends sagte, »Sir, die Vespas sind serviert.« Der Begriff Vespa bezieht sich, ob ihr es glaubt oder nicht, auf die katholische Kirche. Mit Vespa bezeichnet man nämlich den Ablauf des Abendgebets. Und das hat durchaus Sinn. Vespa kommt nämlich eigentlich aus dem Lateinischen und bedeutet der Abend. Der Butler machte also mit dem Wort eine Anspielung auf das Abendgebet der Frommen, was in dem Fall allerdings das Trinken von Cocktails war. Wird er nun aber geschüttelt oder gerührt? Als der Cocktail erstmals im Bond-Roman Casino Royale vorgestellt wird, weist James den Barkeeper an, eine Mischung aus einem Maß Wodka, einem halben Maß China Lillet und 3 Maß Gordon's Gin anzurichten. Normalerweise werden Cocktails dieser Art gerührt, um sie nicht so schnell zu verwässern oder zu trüben. Bond gibt allerdings die Anweisung, den Drink mit Eis zu schütteln und nicht zu rühren. Im Roman benennt der Agent den Cocktail dann nach seiner Frau Vespa Lynd. Kann es also sein, dass Fleming die Dame nach dem Drink benannt hat? Tja, um ehrlich zu sein, ich habe mir über diese Frage den Kopf zerbrochen, konnte aber leider keine eindeutige Antwort dafür finden. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Fleming selbst hat den Cocktail nie gemocht. Er hat ihn als ungenießbar beschrieben. Aber was ist schon ungenießbar? Meiner Erfahrung nach finden sich immer irgendwo Ausnahmen und Liebhaber. Immerhin gibt es sogar Leute, die Wodka in ihre Pastasoße kippen und darauf schwören. Kann diese Bloody Mary zum Essen aber tatsächlich irgendwie gut schmecken? So geschmacksneutral wie Wodka nun mal ist, kann man sich kaum vorstellen, dass dabei viel von den Aromen beim Kochen übrig bleiben, oder? Stimmt. Aber ums Aroma geht's auch gar nicht so sehr. Der Wodka macht nämlich die Soße cremiger und lässt die Tomaten gleichzeitig viel intensiver hervorschmecken. Und ja, für diese essbare Bloody Mary gibt's tatsächlich einige Rezepte. So viel also zu 2 der einflussreichsten Wodka-Cocktails und anderen Methoden, wie man Wodka verwenden kann. Kommen wir abschließend noch zur allgemeinen Situation von Wodka am Weltmarkt. Wie wirken sich die aktuellen Konflikte der Ukraine auf den Wodka-Markt aus? In vielen Bars ist eines klar. Wodka pays the bills. Und dieser Spruch ist nicht nur eine Redewendung. Er ist die Realität. Wie schon erwähnt, ist Wodka relativ preiswert und einfach zu produzieren. Viele Bars profilieren sich zwar gerne mit lange gereiften Whiskys und außergewöhnlichen Rum- und Mezcal-Cocktails, die Wahrheit ist allerdings, finanziert werden diese meist durch die billigen Wodka-Cocktails. Wegen der leichten Trinkbarkeit werden sie von Gästen auch viel öfter bestellt. Der Krieg in der Ukraine hat aber dazu geführt, dass viele Lokale und Lebensmittelketten den Verkauf von russischem Wodka boykottiert haben. Teilweise gab es in den Bars deswegen symbolische Namensänderungen des Moskau Mule in Kiew Mule. Was aber einige nicht wissen, viele Wodka-Marken werden gar nicht mehr in Russland produziert. Smirnoff gehört mittlerweile einem britischen Unternehmen und wird in Ohio produziert. Erestov entsteht in Georgien und Absolut Wodka kommt aus Schweden. Nur Russian Standard oder Stolichnaya, die für die Barszene relevant sind, werden heute noch in Russland produziert. Um dem Boykott allerdings zu entkommen, haben manche Marken versucht, ein Rebranding in Gang zu setzen. Der Markenname beispielsweise Stolichnaya werde künftig nicht mehr verwendet. Stattdessen solle der Wodka ab sofort unter dem Spitznamen Stoli verkauft werden. Ob's nur bei einem Gerücht bleibt, wir werden sehen. So, damit kommen wir mal wieder zum Ende der heutigen Folge. Wenn jemand von euch wissen will, wie man Wodka auf die traditionelle Art und Weise trinkt, dann lade ich euch herzlich ein, die Spezialfolge zu traditionellen Trinkgewohnheiten anzuschauen. In dieser Folge erkläre ich, warum ihr besser zu keiner Party zu spät kommt und was das russische Geheimnis gegen den Kater am nächsten Tag ist. Für 5 Euro monatlich könnt ihr die Spezialfolgen anhören, die im regulären Podcast nicht enthalten sind. Den Link dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung oder in den Shownotes. Aber keine Sorge für all jene, die das nicht möchten, auch die nächste Folge wird wieder mega spannend. Wir werden uns der Geschichte des Gins widmen und seinen ganzen Verwandten. Wenn ihr den Podcast cool findet, dann hinterlasst mir doch bitte eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Am meisten würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfehlt. Ich hoffe, ihr habt die heutige Folge spannend gefunden und könnt künftig ein paar der coolen Fakten zum Besten geben. Ich freue mich schon irre aufs nächste Mal, wenn ihr wieder dabei seid bei Tief ins Glas geschaut. Bis dahin, alles Gute, eure Miss Mo.